Jetzt bin ich an. Ja, das hört sich schon besser an. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, schöne Reaktion, das ist auch gut. Ihr seid wach, das ist schön. Ja, mein Name ist Jotam Bucker. Ich bin ja sogenannter Trainee in der FEG München Mitte. Das bedeutet, ich bin ein angehender Pastor. Ich werde gerade noch praktisch ausgebildet von den Pastoren dort. Ich bin in Dachau geboren, in Karlsfeld aufgewachsen, also ich bin hier aus der Gegend. Ich war hier auch schon auf Hochzeiten, auf Trauungen, die in dieser Gemeinde stattgefunden haben. Also einigermaßen vertraut, aber die allermeisten von euch kenne ich nicht, aber es freut mich trotzdem, umso mehr sogar, hier heute zu sein und euch kennenzulernen und euch auch dienen zu dürfen. Ich habe euch ein Wort aus Psalm 133 mitgebracht. Den dürft ihr gerne schon aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Und dann schauen wir uns den gemeinsam an. Bitte? Ich predige aus der Schlachter-Übersetzung. Genau, gute Frage, vielen Dank. Wir befinden uns politisch gesehen ja in einer interessanten Situation momentan. Wir sind quasi auf Regierungssuche so ein bisschen. Und Koalitionsverhandlungen stehen an. Es wurden ja verschiedenste Kombinationen so spekuliert im Vorfeld, ob Jamaika oder Ampel oder Deutschland, die ganzen verschiedenen Farbenkombinationen. Momentan sieht es nach Jamaika aus, aber nach Ampel aus, Entschuldigung. Vielen Dank. Aber feststeht, ganz egal, wer es wird am Ende, Ampel oder Jamaika, ist, dass es unglaublich wichtig sein wird, dass diese Parteien innerhalb der Koalition auch eine Einheit sind. Gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsame Ziele verfolgen. Und das ist schwierig, weil es verschiedene Parteien sind. Per Definition verfolgen verschiedene Parteien verschiedene Ziele und haben verschiedene Wünsche und Vorstellungen, ganz unterschiedlich. Und dann ist es schwierig, in dieser Verschiedenheit zusammenzukommen und einen Weg zu finden. Einheit in der Verschiedenheit. Das ist eine große Herausforderung, aber das ist sehr, sehr wichtig, denn sonst wird diese Koalition nicht ihre Ziele nicht erreichen und wird nicht viel bewegen können. Und ganz ähnlich ist es da auch in der Gemeinde. Auch da sind ganz viele verschiedene Parteien, verschiedene Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die aber aufgerufen sind, eine Einheit zu sein, eins zu sein. Und so ist es auch in der Gemeinde unglaublich wichtig, dass wir die Einheit der Einheit nachjagen, die Einheit suchen zusammen, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und mit Einheit meine ich vor allem geistliche Einheit, weil es Gottes Wille für sein Volk ist, dass wir uns alle an das klammern, was uns in der Bibel als Wahrheit überliefert ist und dem nachjagen und in unserer Anbetung und unserem Dienst Gottes zusammen als Einheit das gestalten. Das ist Gottes Wille. Es geht nicht darum, irgendwelche selbstgesteckten Ziele zu erreichen, wie in einer Koalition, in der Politik, sondern es ist Gottes Wille, dass sein Volk, so verschieden die einzelnen Glieder auch sind, eins sind. Und wenn das passiert, dann liegt da unglaublich großer Segen drauf. Und das will es unser Psalm heute sagen. Er spricht von dem Segen, den geistliche Einheit unter Glaubensgeschwistern bringt. Ein sehr kurzer Psalm, nur 3 Verse, aber mit sehr kraftvollen Bildern, um uns wirklich Lust zu machen auf die Einheit unter Glaubensgeschwistern. Der Psalm sagt uns konkret, dass geschwisterliche Einheit ein kostbarer und ein belebender und ein ewig anhaltender Segen ist. Das sind so ein bisschen die 4 Punkte, an denen ich mich heute orientiere. Geschwisterliche Einheit ist ein kostbarer und belebender und ewig anhaltender Segen. Lass uns den Psalm jetzt lesen, Psalm 133, und dann spreche ich noch ein Gebet und dann schauen wir uns den Psalm genauer an. Psalm 133 aus der Schlachter-Übersetzung. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, wenn wir jetzt zu diesem Psalm kommen, dann bitten wir dich, dass du uns hilfst, weil da auch Dinge drinstehen, die wir nicht auf Anhieb verstehen und die weit weg sind, kulturell von uns. Und wir sind ein bisschen überfragt. Und so beten wir, dass du unsere Augen und unsere Ohren öffnest, unser Verstand auch klar machst, dass wir gut begreifen, was du hier zu sagen hast. Und wir beten, dass wir mehr lernen dürfen über dich und über deine Gemeinde, dass wir sie mehr lieben dürfen und dass du uns vor allem den Wert der Einheit unter Geschwistern aufzeigst. Herr, sprich du jetzt und wirke bitte du in uns. Amen. Also dieser Psalm ist ein sogenanntes Wallfahrtslied. Es gibt einige Psalmen, die so genannt werden. Das bedeutet, es ist ein Lied, das gesungen wurde von religiösen, von jüdischen Pilgern zur Zeit des Alten Testaments, die auf dem Weg waren nach Jerusalem, um zu einem religiösen Fest oder auch einfach zur Anbetung im Tempel. Es ging also darum, da sind Glaubensgeschwister, jüdische Glaubensgeschwister unterwegs zum Tempel, um Gott gemeinsam anzubeten und ihm zu dienen. Und sie wussten, dass es Gottes Wille war, dass sein Volk eins ist. Und so sangen sie dieses Lied auf dem Weg nach Jerusalem. Sie kamen von allen Ecken und Enden des Landes aus Israel. Und sie sangen dieses Lied, um sich darauf einzustimmen, dass sie jetzt mit ganz verschiedenen Geschwistern, Glaubensgeschwistern, Gott anbeten würden. Und so haben sie sich schon mal darauf eingestimmt, mit so einem Lied. So möchte ich einfach am Anfang herausstellen, dass es hier darum geht, dass es eine Einheit unter Glaubensgeschwistern ist, vor allem in der gemeinsamen Anbetung und dem gemeinsamen Dienst ihres Gottes. Und so fängt also der Psalm an. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. So fängt der Psalm an. Das Wort, was hier mit fein in der Schlachterübersetzung übersetzt ist, das heißt wortwörtlich, die wortwörtliche Übersetzung wäre gut. Siehe, wie gut es ist, wenn Brüder in Eintracht zusammenkommen. Das ist dasselbe Wort, das wir in 1. Mose 1 finden, im Schöpfungsbericht, wo es heißt, und Gott sah, dass es gut war, dass seine Schöpfung gut war. In 1. Mose 2 kommt das Wort auch wieder vor, wo es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und jetzt lesen wir hier im Psalm 133, siehe, wie gut ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Die Ehe wird ganz oft als Gottes ultimative Antwort auf das Alleinsein des Menschen dargestellt. Aber es ist längst nicht die einzige Antwort. Die Gemeinschaft unter Glaubensgeschwistern ist auch eine Antwort Gottes auf das Alleinsein des Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und deswegen gibt Gott ihm Glaubensgeschwister, damit er nicht allein sein muss und dass er da auch Einheit findet. Man kann auch außerhalb einer Ehe eins sein mit anderen Menschen. Und das soll mit Glaubensgeschwistern passieren. Und so soll das Volk Gottes eins sein, so soll jede Ortsgemeinde, auch die in Fürstenfeldbruck, eine Einheit sein. Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, denn eine Gemeinde ist eine Versammlung von Sündern. Und Sünde macht Einheit sehr, sehr schwierig. Sünde zerstört Beziehungen und macht Einheit fast unmöglich. Und in der Bibel selbst finden wir viele Beispiele dafür. Ein Pilger aus der damaligen Zeit, der gerade nach Jerusalem ging, um dieses Lied zu singen, der dachte da wahrscheinlich an Kain und Abel. Wortwörtlich Brüder, die sich nicht gut vertragen haben. Jakob und Esau, fest verankert in der Geschichte dieses Volkes. Brüder, die gespalten waren. Das Volk selbst später wurde einmal gespalten in Nord- und Südreich. Da war wenig Einheit. Das alles passiert durch die Sünde. Einheit ist nichts, was uns natürlich liegt. Wir müssen hart dafür arbeiten. Nur Menschen, die sich Jesus Christus im Glauben anvertraut haben und die erneuert werden und wurden durch den Heiligen Geist, nur die können es schaffen, in der Kraft des Heiligen Geistes auch in Einheit zu leben. Es ist also schwierig, aber wir sollen und wir können als Gemeinde eine Einheit sein. Es ist möglich. Gott hat dich hier bewusst in diese Gemeinde gestellt, damit du hier ein geistliches Zuhause hast. Brüder und Schwestern, mit denen du eins sein kannst. Und wie genau das aussehen kann, darüber sprechen wir gleich noch. Für diesen Moment möchte ich einfach nur, dass du dir bewusst wirst, dass die Menschen hier um dich herum, jetzt in diesem Moment, Gottes Antwort auf dein Alleinsein sind. Ganz egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Die Menschen, die jetzt um dich herum sitzen, die hat Gott dir gegeben, damit du mit ihnen eine Einheit bist. Wenn du aber auch nur annähernd so geprägt bist wie ich, in einer sehr individualistischen Kultur wie unserer hier im Westen, wo jeder zuerst danach trachtet, sich selbst zu verwirklichen, seine eigenen Ziele zu erreichen, sich höher zu achten als andere, sich selber durchzusetzen, koste es, was es wolle, dann fällt dir dieser Gedanke der Einheit sehr, sehr schwer. Auch in dieser Gemeinde, so lieb du deine Geschwister hoffentlich auch hast. Das ist auch schwer. Aber das Gute ist, dass Gott das weiß. Und deswegen gibt er uns in diesem Psalm 3 Gründe, warum wir wirklich alles daran setzen sollten, diese Einheit auch wirklich nachzujagen. Und der erste Grund, den er uns nennt, ist, dass diese Einheit sehr, sehr kostbar ist. Das sagt uns Vers 2. Da heißt es, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Das ist jetzt kulturell ganz weit weg von uns, das weiß ich. Was will David hier sagen, der Psalmist? Es ist gar nicht so kompliziert. Öl war damals ein ganz allgegenwärtiges Mittel, das man in jedem Haushalt gefunden hat. Viele Leute haben es sich auf die Haut geschmiert, auch mal in die Haare getan. Das hat ganz gut getan, hat auch gut gerochen. Ein Gastgeber hat normalerweise jemanden, der zu Gast kam, auch etwas Öl aufs Haupt oder auf den Kopf getan, vor allem nach einer langen Reise. Dann war das sehr angenehm, hat sehr gut getan und hat dann auch vielleicht den schlechten Geruch nach so einer langen Reise ein bisschen übertönt. Das war also ganz normal und es war sehr, sehr kostbar. Wie ein teures Parfüm heute, sehr, sehr kostbar. Und es war ein bisschen auch ein Zeichen, daran konntest du auch ein bisschen zeigen, wie reich du bist. Je reicher du warst, desto teurer und desto mehr Öl hattest du. Aber es war sehr kostbar und deswegen hast du nur sehr wenig davon verwendet. Auch einem guten Freund hast du nicht allzu viel auf sein Haupt gegossen. Du bist sparsam damit umgegangen, weil es so kostbar war. Hier aber fließt das Öl, das auf den Kopf kommt, bis in den Bart runter. Ich habe jetzt keinen Bart, deswegen kann ich das nicht so gut veranschaulichen, aber ihr könnt euch das vorstellen, das Öl, so viel Öl, das fließt runter bis in den Bart. Da wird nicht gespart mit dem Öl. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, es fließt auch nicht in irgendjemandes Bart, sondern in den Bart Aarons. Aaron war der erste Hohepriester des Volkes Israel. Und jeder Hohepriester, wie auch jeder König, wurde gesalbt mit einem teuren Salböl. Und das stand als Zeichen dafür, dass Gott ihn auserwählt hatte und dass Gott in ganz besonderer Weise mit ihm war, mit diesem Hohepriester. Wir reden hier also nicht von irgendeinem Öl, sondern wir reden von teurem Salböl. Und wir reden nicht von irgendeinem Bad, in dem dieses Öl fließt, sondern wir reden von dem Bad Aarons. Das heißt, sehr, sehr kostbares Öl, aber auch sehr, sehr viel von diesem Öl. Und damit hört der Psalmist, hört David hier nicht auf, wir lesen weiter und wir sehen, dieses kostbare Öl, das läuft nicht nur in den Bart, sondern es läuft weiter runter, in den Hals runter, in den Kragen, in den Saum seiner Kleider. Sehr verschwenderisch, könnte man fast meinen. Sehr, sehr kostbares, stark riechendes und duftendes Öl, das normalerweise nur tropfenweise aufgetragen wird, es fließt über den ganzen Kopf runter in den Bart, hier hinunter, in den Kragen. So kostbar, sagt David, ist Einheit unter Glaubensgeschwistern. Das einzig andere Mal, von dem ich weiß, dass in der Bibel von so einem verschwenderischen Umgang mit Öl die Rede ist, ist in Matthäus 26, wo eine Frau zu Jesus kommt und ihm genau ein solches teures Salböl auf den Kopf gießt. Und zwar die ganze Flasche, sodass es auch über seinen Kopf läuft, hinunter, seinen Bart hinunter, in seine Kleider. Und wir wissen, Jesus hatte jeden Tropfen dieses Öls verdient. Es war sehr, sehr kostbar, aber er hatte das verdient. Und David sagt, so ist es auch mit der Einheit unter Glaubensgeschwistern, so kostbar ist sie. Die hat es verdient, dass man eine ganze Flasche Öl dafür ausgibt. Das ist also der erste Grund, warum wir nach dieser Einheit streben sollten. Sie ist unglaublich kostbar. Und letztendlich sehen wir es daran, die Kostbarkeit dieser Einheit, dass Jesus selbst ganz gezielt sein Leben dafür gab. Es war ihm ein solches Anliegen, dass wir eine Einheit sind, dass er in der Nacht, in der er verraten wurde, noch ein Gebet sprach zu seinem Vater. Und eines seiner letzten Anliegen vor seiner Festnahme war, dass wir, die ihm einmal nachfolgen würden, eins sind zusammen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Johannes 17, der sollte auch hier an der Wand kommen. Er spricht zu Gott: Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, er und der Vater. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ist uns das bewusst, dass Jesus das so viel wert war, dass Jesus das so wichtig war, dass wir eine Einheit sind? Und ist uns das bewusst, dass Jesus das wollte, weil durch diese Einheit wir ein Zeugnis sind für die Welt draußen, die so gespalten und so geteilt ist? Wenn wir hier eine Einheit sind, wenn ihr eine Einheit seid als Gemeinde, dann ist es ein Zeichen für die Welt, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um Einheit zu schaffen. Unterschätzen wir nicht, wie mächtig die Einheit unter Glaubensgeschwistern ist. Und Jesus selbst hat sein Leben dafür gegeben, so kostbar ist sie. Das war also der erste Grund, warum wir dieser Einheit nachjagen sollten. Der zweite ist, dass die Einheit unglaublich belebend für uns ist. Das sagt uns der erste Teil von Vers 3 in unserem Psalm. Wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, dann ist es wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Wieder ist das weit weg für uns, wir verstehen das nicht genau, was das bedeutet. Auch nicht so kompliziert, der Berg Hermon, der höchste Berg in Israel damals, im heutigen Syrien. Und Berg Zion, dort wo Jerusalem liegt, eigentlich eher ein Hügel, nicht sonderlich hoch. Der Berg Hermon war sehr bekannt dafür, dass er so hoch war und dass er vor allem viel Tau hatte. Und deswegen war er sehr fruchtbar und es gab viele Pflanzen und Tiere. Und der Berg Zion hingegen sehr trocken, sehr karg, kaum Pflanzenwelt, kaum Tiere. Nicht viel Leben auf dem Berg Zion, was die Natur angeht. Und Einheit oder Eintracht unter Geschwistern, sagt David hier, das ist wie, wenn der Überreiche, der frische Tau von diesem hohen Berg Hermon, fast so hoch wie die Zugspitze, diese Menge an Tau auf den Berg Zion käme und dort diesen Berg beleben würde mit Wasser. Das ist eine hypothetische, fantastische Vorstellung, denn das wird nie passieren. Berg Hermon ist hunderte Kilometer entfernt vom Berg Zion. Das würde nie passieren. Aber die Vorstellung davon, dass so viel Tau auf dem Berg Zion wäre, die begeistert David. Die soll auch uns begeistern, wenn wir über die Einheit als Geschwister nachdenken. Wir sollen Sehnsucht bekommen nach dieser Einheit mit unseren Geschwistern, die so wohltuend ist und so erfrischend wie der Tau des gewaltigen Hermon. Ich hatte das Privileg, Theologie zu studieren in Australien, 3 Jahre lang. Und in meinen ersten beiden Jahren dort, 2018, 2019, war dort die schlimmste Dürre, die je festgehalten wurde in der Geschichte Australiens. Es ist so gut wie kaum Regen gefallen. Viele Bauern mussten alles aufgeben, was sie hatten, weil sie nichts mehr anbauen konnten, ihre Tiere nicht mehr füttern konnten. Und darauf folgten dann auch noch die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Landes. Das heißt, das Land und die Menschen und die Tiere und die Pflanzen, die lechzten alle nach Regen, nach Wasser. Dass tote Erde wässern würde und Pflanzen wachsen lassen würde und Tiere tränken würde. Wasser, das Leben aufblühen lassen würde und Leben schenken würde. Einheit unter Glaubensgeschwistern, sagt David hier, das belebt und es lässt uns aufblühen. Ich kenne diese Gemeinde, wie gesagt, nicht, aber wenn du den Eindruck hast, dass es hier an an Leben mangelt, vor allem an geistlichem Leben, an geistlicher Lebendigkeit, dann könnte es daran liegen, dass es an der Einheit mangelt. Ich sage nicht, es muss so sein, aber es könnte daran sein. Deswegen sollten wir uns diese Frage stellen. Auch wenn du bei dir persönlich feststellst, dass du durch eine geistliche Dürrephase gehst, dann könnte es daran liegen, dass du keine Einheit hast mit deinen Geschwistern, dass da kein Friede, keine Eintracht, keine Einheit ist. Ich sage das vorsichtig, weil ich euch nicht kenne, aber ich empfehle euch da zu überprüfen. Einheit, richtige Einheit unter Geschwistern, die wird unser geistiges Leben beleben und erfrischen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wie sieht es denn jetzt genau aus, Einheit unter Geschwistern? Wie schaut es konkret aus? Ich kann darauf nicht zu lange eingehen, weil wir nicht zu viel Zeit haben, aber der Apostel Paulus gibt uns eine Hilfestellung. Ich habe auch die Verse mitgebracht aus Philipper 2, wenn wir die auf die Wand haben könnten. Er schreibt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Geistliche Einheit hat also mit unserem Denken zu tun, aber auch mit unserem Fühlen. Wir haben dieselben Gedanken und Pläne, aber auch dieselben Wünsche und Vorstellungen. Und wir nehmen uns vor, einander einmütig zu lieben. Aber wir müssen auch hören, was Paulus noch sagt in den letzten beiden Versen, die da stehen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Letztendlich kann nur so Einheit entstehen, wenn wir den anderen höher achten als uns selbst. Wenn wir nicht selbstsüchtig handeln, um uns irgendwie zu profilieren. Da müssen wir anfangen mit dieser demütigen Haltung, sonst werden wir uns nicht aufeinander einlassen und dann wird es auch keine Einheit geben. Es fängt alles damit an, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Wenn du also fragst, wie sieht Einheit aus, dann würde ich zuerst sagen, wie sieht es um deine Demut aus? Achtest du deine Geschwister höher als dich selbst? Wie sieht es mit deiner Selbstsucht aus? Haben wir das Wohl unserer Geschwister mehr im Sinn als unser eigenes Wohl? Das sind alles Voraussetzungen, ohne die wir keine Einheit bekommen werden. Ohne diese Demut werden wir uns nicht aufeinander einlassen. Und das ist nicht einfach, es ist ein Kampf, denn wir sind alle darauf gepolt, uns selber als Mittelpunkt der Welt zu sehen. Aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen, der Demut nachzujagen, das lohnt sich. Denn David verheißt uns hier, dass unser Zusammenleben belebt werden wird, es wird erfrischt werden. Da wird geistliches Leben aufblühen, wenn Einheit herrscht in der Gemeinde. Falls wir jetzt immer noch nicht überzeugt sind davon, wie wertvoll Einheit unter Geschwistern ist, hat David noch einen dritten Grund, warum wir ihr nachjagen sollen, warum sie wichtig ist. Und sein Argument am Ende des Psalms ist das Argument der Ewigkeit. Das kommt im letzten Halbvers, also im zweiten Teil von Vers 3 zum Ausdruck. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Mit dort, wenn David sagt, denn dort, mit diesem Wort dort, meint David dort, wo Brüder in Eintracht beisammen sind. In diesem Fall damals war das Zion, wo die ganzen Pilger zusammenkamen auf diese Pilgerreise, auf dieser Wallfahrt. Aber das ist nicht mehr örtlich gebunden. Das ist überall jetzt, wo Leute in Einheit zusammenkommen. Dorthin hat Gott seinen Segen verheißen. Und dieser Segen besteht ganz konkret im ewigen Leben, dem ultimativen Segen überhaupt. Das heißt, so wie das Öl als Segen herabläuft von Aarons Kopf in seinem Bart, so wie der Tau herabläuft vom Berg Hermon auf den Berg Zion, so fließt Gottes Segen herab auf die Geschwister, die sich in Einheit versammeln. Und zwar bis in Ewigkeit. In der Ewigkeit werden alle Christen in perfekter Eintracht und Einheit leben. Das kommt uns manchmal ganz unglaublich vor, so viele Spaltungen, wie es gibt. Aber in der Ewigkeit werden alle Christen in perfekter Einheit und Eintracht zusammen leben. Und wir dürfen jetzt schon einen Vorgeschmack davon haben und darauf haben. Hier ganz konkret in unserer Ortsgemeinde, für euch hier in Fürstenfeldbruck. Ihr dürft hier, Gott hat euch hier eine Chance gegeben, einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit zu bekommen. Wenn uns das nicht gefällt, die Einheit hier unter Geschwistern, dann weiß ich auch nicht, ob es uns im Himmel gefallen wird. Denn nichts anderes wird es im Himmel geben. Die Geschwister, die hier zur Gemeinde in Fürstenfeldbruck gehören, das sind die, die Gott dir gegeben hat, um einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit zu bekommen. Um dich einzustimmen auf die Ewigkeit. Deswegen ist Einheit ein ewig anhaltender Segen. Er fängt jetzt schon an und er hält ewig an, bis in alle Ewigkeit. In Offenbarung 7, auch den Text habe ich mitgebracht, wird uns genau ein solches Bild gezeichnet. Von der Ewigkeit im Himmel vor Gottes Thron. Lesen wir diese Verse aus Offenbarung 7. Sollte auch an der Wand kommen. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Hier sehen wir das biblische Konzept der Einheit in Perfektion. Menschen aus allen Ländern, Nationen und Sprachen und Stämmen, die zusammenkommen, da haben wir es, die zusammenkommen, und eine Einheit sind vor Gottes Thron und alle dasselbe Gebet, denselben Lobpreis zusammen sprechen. Perfekte Einheit in Verschiedenheit. Es sind immer noch verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, aber sie kommen alle zusammen als Einheit und tun alle genau dasselbe. Das ist der Ausblick in die Ewigkeit, den wir haben und den dürfen wir jetzt schon beginnen, hier ganz konkret in der Gemeinde. Darauf steuern wir zu und dazu sind wir auch bestimmt. Und deswegen ist es Gottes Wille, dass wir jetzt schon damit anfangen. Hier wird auch gesagt, dass diese Menschen vor Gottes Thron alle weiße Kleider anhaben werden. Auch ein Zeichen der Einheit, sie tragen alle dasselbe. Aber die weißen Kleider, die bringen auch zum Ausdruck, dass ihre Kleider weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Das steht ein paar Verse später. Im Himmel werden nur Menschen sein, die von ihren Sünden reingewaschen sind. Menschen, die vor Gott bekannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie seine Vergebung brauchen und dass sie ihr Vertrauen ganz auf ihren Retter Jesus Christus setzen, der genau dafür gekommen ist, um für sie zu sterben. Wenn du diesem Jesus noch nicht vertraust, dann lade ich dich heute ein, damit anzufangen. Bring ihm heute deine Sündenlast und bitte ihn heute um Vergebung und danke ihm für das, was er am Kreuz für dich getan hat. Setz dein Vertrauen ganz auf das Kreuz und darauf, was er dort getan hat. Dann darfst du Frieden mit Gott haben, Vergebung für deine Sünden und du darfst einen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen durch die Einheit in der Gemeinde. Du darfst dann wirklich ein Bruder und eine Schwester genannt werden von den Brüdern und Schwestern hier und du darfst Brüdern und Schwestern im Herrn haben und so schon einen Vorgeschmack bekommen auf das, was im Himmel einmal passiert. Diejenigen unter uns, die das schon getan haben, die Vertrauen schon auf Jesus und auf seinen Tod am Kreuz schon gesetzt haben, und ich gehe davon aus, das sind die meisten von uns, die möchte ich einfach nochmal ermutigen, hier der Einheit in dieser Gemeinde nachzujagen. Sie so wertzuschätzen, wie Gott sie wertschätzt. Sie hochzuhalten, sie auch zu beschützen, denn die ist immer angefochten. Aber es lohnt sich, denn die geistliche Einheit, das haben wir heute gesehen unter Glaubensgeschwistern, sie ist kostbar. Jesus selbst hat dafür bezahlt. Es ist sein eigener Wille, dass sie da ist. Er hat sein Leben gegeben. Sie ist belebend. Sie ist ein effektives Mittel gegen geistliche Dürre, geistliche Taubheit. Und sie ist ewig anhaltend. Wir können sie als Christen jetzt auf Erden schon erleben und damit einen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen. Es ist wirklich wert, ihr nachzujagen und nach ihr zu verlangen und zu streben. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass Einheit möglich ist, dort, wo Menschen sich dir beugen, wo sie deinen Sohn Jesus anerkennen als Retter und als Herrn, wo sie Vergebung ihrer Sünden empfangen haben und wo sie auch den Heiligen Geist empfangen haben. Und wir danken dir, dass das hier der Fall ist und dass Einheit deswegen hier in Fürstenfeldbruck möglich ist. Und so beten wir, dass wir durch dein Wort heute wirklich angespornt werden, dieser Einheit nachzujagen und sie so wichtig zu nehmen, wie du sie wichtig nimmst. Lass meine Geschwister hier eine Einheit sein in ihrer Verschiedenheit. So wie du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du, Gott, verschieden, aber trotzdem eins bist. Herr, schenk, dass wir dich so widerspiegeln. Und vergib uns unsere Hochmut, Herr, unseren Stolz, durch den wir es nicht schaffen, andere höher zu achten als uns selbst und so der Einheit auch im Wege stehen. Herr, gib du uns die Demut, die auch der Herr Jesus hatte, als er sich erniedrigt hat, die Herrlichkeit bei dir verlassen hat, um hier auf Erden in Einfachheit zu leben und dann in Scham zu sterben. Herr, gib uns diese Demut und diese Liebe füreinander, wie sie der Herr Jesus hatte. Habt du herzlichen Dank. Amen.